Da waren also diese Jünger zusammen in dem Obergemach in Jerusalem. Obergemach, also zweiter Stock irgendwo. 120 ist die Zahl, Männer und Frauen, und beteten. Und sie kamen zusammen, es war ein Feiertag. Pfingsten, sagen wir, Wochenfest, steht oft in der Bibel. Shavuot ist der jüdische Name dafür. Und plötzlich hören sie Sturmesbrausen, aber nicht draußen, sondern drin. Ein Krach wie ein Sturm. Sie fühlen keinen Wind, aber was sie sehen, sind Feuerflammen auf jedem einzelnen Kopf. Und die Jünger werden erfüllt von dem Heiligen Geist. Sie sind erstaunt, sie stehen auf und sie fangen an, in Sprachen, die sie gar nicht kennen, Gott zu loben und zu sprechen. Und zwar auf so eine Art und Weise, ich meine, die sind ja da erstmal irgendwie in einem Zimmer, aber irgendwie kriegen das alle draußen mit. Wahrscheinlich gehen sie raus, gehen auf die Straße und verkünden Gott mit einer Sprache, die sie gar nicht kennen. Und die Menschen verstehen sie. Und es ist so ein Spektakel, dass wir uns nicht wundern müssen, dass die Leute sagen, die haben schon zu viel gefeiert oder schon so betrunken jetzt am helllichten Tag. Und dann fängt Petrus seine berühmte Predigt an und erklärt den Menschen, was passiert ist und wer Jesus ist. Und an diesem Tag kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Stellen wir uns vor, das würde heute Morgen hier bei uns passieren. Stellen wir uns vor, plötzlich würden wir hier ein Brausen, ein Sturmwind hören und Feuerflammen auf jedem einzelnen Kopf. Eine innere Kraft würde uns erfassen. Verwunderung vielleicht, aber so viel Freude, dass wir nicht mehr still sitzen können. Unser Herz würde überlaufen und wir würden anfangen, Gott zu loben in allen möglichen Sprachen, die wir nicht verstehen. Einfach so, ganz von selbst, ganz natürlich, übernatürlich. Und wir würden uns gar nicht wundern und wären gar nicht ängstlich oder skeptisch. Wir wären voller Freude und Kraft. Was für ein Spektakel wäre das? Würdest du dir das wünschen? Ich wüsste jetzt gerne, was ihr so denkt. So, ja, das will ich. Oder davor bewahre uns Gott. Das ist ja nicht so ganz ungefährlich, wenn der Heilige Geist so auf einen kommt. Das ist eine Lebensveränderung. Aber zurück zu dieser Geschichte, dieses Wochenfest Shavuot. Pfingsten ist ja sozusagen abgeleitet von dem lateinischen Wort für 50 Tage. Und deshalb heißt es auch oft Wochenfest, weil 7 mal 7 Tage, 7 Wochen sind vergangen seit dem Pessachfest. Dieses Shavuot-Fest ist eins dieser biblischen Feiertage, das Gott geboten hat zu feiern. Und es ist das Fest der Erstlingsgabe. Es gibt 3 Erntedankfeste in dem jüdischen Kalender. Und das ist eines davon. Und dies ist das Erntedankfest, wo die erste Weizenernte geopfert wird auf dem Altar. Und an diesem Tag feiert man Gott für die Gabe der Torah. Torah nennen wir die ersten 5 Bücher in der Bibel. Wir sagen die 5 Bücher Mose dazu. Und Torah heißt übersetzt Weisungen. Und im Neuen Testament, also dem zweiten Teil der Bibel, wo die Geschichten mit Jesus anfangen, werden sie meistens mit Gesetz übersetzt, was aber irreführend ist. Denn die Torah ist ein Buch der Erzählung vom Anfang der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Vom Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk, das auf dem Berg Sinai durch Mose die Gebote kam, die 10 Gebote auf steineren Tafeln. Die Tora ist ein Buch der Selbstoffenbarung Gottes, oder sollte man sagen Bücher der Selbstoffenbarung Gottes. Gott zeigt sich uns als Schöpfer. Gott zeigt sich uns als Vater, der Menschen erwählt und befähigt. Gott zeigt sich in diesen Büchern als der Retter, der das Leid seines Volkes sieht und aus der Sklaverei befreit. Gott zeigt sich in diesen Büchern als der himmlische Bräutigam, der einen ewigen Bund mit seinem Volk eingeht. Und die Tora ist das Wort Gottes für sein Volk, damit sie ihn besser kennenlernen, damit sie nicht vergessen, was er gemacht hat. Und ja, ein Teil davon besteht auch aus Geboten, aus Gesetzen. Aber dass Gott seinen Heiligen Geist genau an diesem Feiertag ausgießt, ist kein Zufall. Sondern wir können sehen, dass es Gott von Anbeginn Zeit, von der Zeit von Mose an, orchestriert hat. Das Heil der Welt. Es gibt nämlich ganz viele Parallelen zu der Gabe des Gesetzes der Tora und der Gabe des Heiligen Geistes. Da ist zunächst mal die Erstlingsgabe der Weizenernte. Also das heißt, die allererste Ernte, die man von den Weizenfeldern holt, opfert man im Tempel. Das ist ein Gebot von Gott. Und da ist jetzt Jesus, der von sich selbst sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Jesus ist die Erstlingsgabe Gottes. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es aufgeht und viel Frucht bringt. Und so ist der Heilige Geist für die Jünger auch diese hundertfältige Frucht und auch für uns. Andere Parallelen, als Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote, diese 2 Steintafeln bekommen hat, ist der Berg umhüllt von Feuer. Als die Jünger den Heiligen Geist bekommen, sehen sie Feuerflammen auf ihren Köpfen. Gott schrieb die 10 Gebote eigenhändig mit seinem Finger auf die Steinplatten. Und der Prophet Jeremia sagte voraus, dass Gott eines Tages seine Gebote durch seinen Geist in unser Herz schreiben wird. Die Tora bedeutet Lehre und der Heilige Geist ist uns gegeben als Lehrer. Und mit Verleihung der Tora feiern die Juden das Geburtsfest des Judentums. Und wir feiern an Pfingsten das Geburtsfest der Kirche Jesu. Der Heilige Geist, er ist uns gegeben, damit wir Gottes Willen tun können, damit wir Gott immer besser kennenlernen können, damit wir eine tiefe und enge Gemeinschaft mit Gott haben und mit ihm verbunden sind. Er ist uns gegeben, damit wir kraftvoll das Evangelium verkünden können, damit wir in der gleichen Kraft wie Jesus in dieser Welt wirken und Licht und Salz sein können. Und in den sogenannten Abschnittsreden von Jesus, die im Johannesevangelium, so 13 bis 17 in diesen Kapiteln stehen, spricht Jesus ziemlich viel über den Heiligen Geist. Und in Johannes 14 sagt er Folgendes. Kommt jetzt der Predigtext. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe und ihr auch werdet auch leben. An diesem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch seid. Also Jesus in seinem Vater, wir in Jesus und Jesus in uns. Das ist ein bisschen, aber was das ausdrückt, eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Eine ganz tiefe Beziehung, ein völliges Nahsein und eine immerwährende Gegenwart. Und in diesem Text sagt Jesus auch ziemlich herausfordernde Dinge. Alles, worum wir ihn bitten, wird er hören. Und wir werden größere Dinge tun, als er getan hat. Ja, erleben wir das so? Ich hätte gerne die Antwort darauf, warum das bei uns nicht so ist. Und das Rezept, das zu ändern. Aber alles, was ich tun kann, ist um den Heiligen Geist beten. Wenn wir aber die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass das zumindest für die Jünger direkt nach Pfingsten genauso stimmte. So die Apostelgeschichte, so dieser ganze erste Teil, die ersten, keine Ahnung, 12, 15 Kapitel, ich weiß es nicht, ist ja ein starker Fokus auf Petrus. Wird alles erzählt, was Petrus in Jerusalem gemacht hat. Danach kommt dann Paulus. Und wenn du siehst, wenn du dir das anschaust und liest, was Petrus da gewirkt hat, wie viele Heilungen durch ihn geschehen hat, dass selbst sein Schatten die Menschen geheilt hat, dass 5000 Leute auf einmal sich zu Jesus bekehrt haben und nicht nur einmal, sondern das dauernd passiert ist, dann kann man schon so sagen, Petrus war erfolgreicher als Jesus. Er hat größere Dinge getan als Jesus. Und der Schlüssel zu seinem Wirken und auch zu unserem Wirken ist der Heilige Geist. Wir sitzen ja hier und wir wünschen uns Erweckung. Wir wünschen uns, dass Leute kommen und wir wollen das tun. Und wir haben diesen Auftrag. Aber wir sind nicht allein. Wir sind keine Waisenkinder. Sondern Jesus ist bei uns durch seinen Heiligen Geist. Und in diesem Text sagt er auch, ich werde zu euch kommen. Wir erwarten ja, dass Jesus wiederkommt. Und oft höre ich so, wenn man so sagt, ja, Jesus kommt bald wieder, dass dann so ein Einwand kommt, ja, bald, ne, das sagen wir schon 2000 Jahren und überhaupt wiederkommt und stimmt es überhaupt und wenn er bis jetzt nicht wiedergekommen ist und die Jünger haben das auch geglaubt und da gibt es so viele Vorhersagen und so viele falsche Propheten, die das gesagt haben. Aber wenn wir diese Aussagen in unserem Predigttext anschauen, und dann auf das Ereignis von Pfingsten blicken, dann muss man sagen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist Jesus schon irgendwie wieder zurückgekommen. Also, nur um Missverständnisse zu vermeiden, ich glaube wirklich an die baldige, wirkliche Wiederkunft von Jesus, sichtbar für die ganze Welt und den neuen Himmel und eine neue Erde, das glaube ich. Aber auf eine gewisse Art und Weise hat Jesus diese Verheißung seiner Rückkehr mit Pfingsten erfüllt, halb zumindest. Also hat sie begonnen zu erfüllen. Ist noch nicht ganz da, aber er ist auch nicht nicht da. Er ist durch seinen Heiligen Geist hier mitten unter uns und er lebt in dir. Und wenn man bedenkt, was er uns dort für eine Gabe gegeben hat, dass er nun durch uns wirkt, in großer Vollmacht und sagt, wir können größere Dinge tun als er, ist es vielleicht eine Erklärung, warum er es gar nicht so eilig mit der wirklichen Wiederkunft hat. Weil er durch uns und durch diese vielen tausend Menschen, die an seinen Namen glauben, so viel bewirken kann. Der Heilige Geist kann aber nur seine Wirkung in uns entfalten, wenn wir Jesu Willen tun, wenn wir seine Gebote halten. Er ist nicht einfach so für uns zum Vergnügen gegeben, sondern Jesus hat den Plan, diese Welt zu retten. Und er will uns dabei gebrauchen. Und so sagt er ja auch, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Also, wir kriegen den Heiligen Geist als Helfer, damit wir die Gebote Jesu halten können. Was sind denn die Gebote, die Jesus uns gegeben hat? Also das größte und wichtigste Gebot für ihn war die Einheit und die Liebe unter den Gläubigen, unter den Geschwistern. Und das weitere wichtigste Gebot: verkündet das Evangelium. Und wie sollen wir das verkünden? Wie lesen wir? Was hat er seinen Jüngern gesagt? Was hat er ihnen beigebracht? Was hat er gesagt, sollen sie tun? Macht Kranke gesund, weckt Tote aus, macht Aussätzige rein. Gebt den Hungrigen zu essen, den Durstigen zu trinken, nehmt die Fremden auf, kleidet die Nackten, besucht die Kranken und kümmert euch um die Gefangenen. Liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde und vergib denen, die dir schuldig geworden sind. Und natürlich der Missionsauftrag, Great Commission heißt das in Englisch. Geht in alle Welt und lehrt alle Völker und macht sie zu Jüngern. Tauft sie und lehrt sie zu halten alles, was ich euch gelehrt habe. Wir wären damit völlig überfordert, hätten wir nicht den Heiligen Geist. In unserer Übersetzung wird er der Helfer genannt. Das griechische Wort, das Jesus hier benutzt, Paraklet, kann auch übersetzt werden mit Tröster, Berater, Anwalt und Lehrer. Und alles trifft auf den Heiligen Geist zu. Denn tatsächlich übernimmt er viele Funktionen in unserem Leben und in unserer Beziehung mit Gott. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Jesus sagt, er wird uns lehren, was wir zum Beispiel in Verfolgung vor dem Gericht sagen sollen. Jesus sagt, er wird uns lehren und uns erinnern, was Jesus gesagt hat. In Korinther lesen wir, er lehrt uns die geistlichen Dinge. Oder er macht uns tüchtig zu Dienern des neuen Bundes. Und der Heilige Geist gibt uns neues Leben. Und dann gibt es die Gaben des Heiligen Geistes. Und die gibt er, wie er will. Und diese Gaben, diese Geschenke des Heiligen Geistes sind, lesen wir in 1. Korinther 12, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe gesund zu machen, die Gabe Kraft und Wunder zu tun, die Gabe Geister zu unterscheiden und die Gabe in fremden Sprachen zu beten. Und der Heilige Geist bewirkt die Frucht in unserem Leben, in unserem Inneren. Also die Gaben wirken ja so ein bisschen nach außen, aber es gibt auch eine Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Das ist die Frucht des Geistes. Das haben wir eben auch schon gehört. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist, er ist der Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist. Er ist der Friede, den die Welt nicht geben kann. Ja, wie bekommt man nun den Heiligen Geist? Und vielleicht fragst du dich gerade, ich habe ja nie Feuerflammen über meinem Kopf gesehen. Habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Vielleicht spürst du es gar nicht. Und tatsächlich empfangen, bekommen wir den Heiligen Geist meist sehr unspektakulär. Indem wir unsere Sünden bekennen, indem wir umkehren, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen und ihm sein Leben, unser Leben, ihn hingeben. Dann kommt Jesus in unser Leben, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und wer immer an Jesus glaubt, ihm nachfolgt, in dem wohnt der Heilige Geist. Du könntest gar nicht glauben, ohne dass du den Heiligen Geist hast. Und doch können und dürfen und sollen wir uns auch ein bisschen nach mehr ausstrecken, so dass wir das auch manchmal spüren und dass wir das erleben. Wir dürfen nach den Gaben des Geistes streben. Paulus fordert uns dazu auf. Und im Neuen Testament gibt es so diesen Begriff der Taufe mit dem Heiligen Geist. Da wird viel drüber gestritten, über diesen Begriff. Aber es beschreibt eine ungewöhnliche und besondere Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, manchmal sieht man es auch gar nicht von außen im Übrigen, aber im Neuen Testament ist eine übliche Reaktion tatsächlich, dass die Menschen in Sprachen beten. Öfter lesen wir aber auch noch von inneren Reaktionen, wenn der Heilige Geist kommt, nämlich außerordentlichen Mut oder Weisheit oder Erkenntnis oder Argumentationsfähigkeit. Im Alten Testament, ganz interessant, wird viel öfter diese ungewöhnliche körperliche Reaktion beschrieben. König Saul zum Beispiel. Auf ihn kam der Heilige Geist, er fiel zu Boden, er zitterte und tanzte. Und das war übrigens im Alten Testament ein Zeichen, dass die Propheten den Heiligen Geist hatten. Also Taufe im Heiligen Geist, würde ich so sagen, ist einfach die besondere Erfahrung von Gottes Gegenwart. Was vielen ja gar nicht bewusst ist, die Jünger, selbst zu Pfingsten, hatten ja auch schon den Heiligen Geist. Die glaubten ja schon an Jesus. Und in Johannes 20 lesen wir, dass der auferstandene Jesus den Jüngern erscheint. Und dann lesen wir, er blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt den Heiligen Geist. Also sie waren gar nicht völlig ohne den Heiligen Geist. Und dass Jesus sie anbläst, der Atem Gottes, der Geist, Geist auf Hebräisch heißt Ruach, das ist Wind, das ist Atem Gottes. Das ist Gott, der Adam anblies und ihm Leben gibt. Und hier ist Jesus, der seine Jünger anhaucht und ihnen den Geist des Lebens gibt. Sie hatten schon den Heiligen Geist, ohne dass sie das dauernd gespürt haben. Und ich denke, so geht es den meisten von euch ja auch. Und Pfingsten war einfach nochmal so ein besonderes Ereignis, so ein Anstoß, so eine besondere Bevollmächtigung, eine besondere Befähigung und ein Startschuss. Also Jesus hat hier einen Wurf, Peng, und jetzt geht's los. Und sie erfuhren eine Veränderung ihres Wesens. Diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist hat ihr Denken und ihr Leben verändert. Und übrigens, das wird im Neuen Testament noch öfters geschildert. Die gleiche Gemeinde, die dann aber paar tausend Leute mehr waren, treffen sich zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 31, direkt nachdem Petrus aus dem Gefängnis entlassen wird und der Hohe Rat sie gedroht hat, wenn ihr das nochmal macht, werden wir euch verfolgen, wenn ihr weiter predigt und den auferstandenen Jesus kommt. Und dann kommt die Gemeinde zusammen und sie beten um Mut und um das Wirken Gottes, um Zeichen und Wunder betet die Gemeinde. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Pfingsten 2.0. Nur diesmal kein Sturm, sondern Erdbeben. Also, Pfingsten ist kein einmaliges Ereignis, sondern wir brauchen auch immer wieder unser persönliches Pfingsten. Und nochmal, jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, hat den Heiligen Geist. Du bist gerettet, darum geht es gar nicht. Aber zu ganz besonderen Gelegenheiten erfahren wir diese Kraft des Heiligen Geistes über dem Normalen und Gewöhnlichen hinaus. Und viele von euch haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie das in ihrer Taufe erlebt haben. Dass sie in das Wasser hineinkamen und hier rauskommen und dann diese explosive Freude gespürt haben, dieser starke Friede, diese übernatürliche Gewissheit, einfach die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Dein Pfingsten. Sowas wie ein Vorher-Nachher-Effekt. Wann und warum oder wie können wir solche Momente machen? Können wir solche Momente machen? Es gibt Voraussetzungen. Eine Voraussetzung dafür ist Umkehr und Buße. Und alle großen Erweckungsbewegungen in der Geschichte von ganz von früher, von 2000 Jahren, aber auch im letzten Jahrhundert und im vorletzten Jahrhundert, begannen fast immer mit einigen wenigen Männern und Frauen, die sich regelmäßig trafen zum Gebet, die Buße taten, um Vergebung baten, für sich selbst, für ihre Familien, für ihre Gemeinde, für die Kirche und für das Volk, die beständig in der Gemeinschaft waren und mit Fasten und Beten sich Gott ganz neu hingegeben haben. Und dann lesen wir solche Geschichten von einer Ausgießung des Heiligen Geistes auf diese Menschen. Ganz ähnlich, wie das hier in der Apostelgeschichte war. Und nicht nur für sich selbst, sondern da ist eine Erweckung losgetreten worden. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, zu Hunderten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschieht nach Hingabe an Jesus, nach einer erneuten Lebensübergabe. So, deshalb ist es ja auch in der Taufe oft so, denn das ist ja auch das Zeichen der Taufe. Und in charismatischen Gemeinden ist deshalb Anbetung und Worship so von Bedeutung, weil das ist die innere Haltung, die man einnimmt. Hingabe an Jesus, Lebensübergabe. Und ihm das immer wieder neu sagen. Jesus anbeten. Und ja, dann wirkt der Heilige Geist durch innere Bilder, durch Worte, durch Heilung und ganz einfach durch die Erfahrung, von Gott geliebt zu sein. Auch durch neuen Mut. Und Voraussetzung ist Gehorsam, so wie Jesus das hier auch sagt. Und da erleben wir auch übrigens den Heiligen Geist. Und ich bin sicher, jeder von euch kann da so Geschichten erzählen, wo er plötzlich irgendwelchen Menschen gegenüberstand und wusste, okay, hier soll ich jetzt was von Jesus sagen. Und du denkst in diesem Augenblick, ich weiß aber gar nicht was. Aber in dem Moment, wo du gehorsam bist und einfach anfängst, spürst du, dass Gott dir Worte gibt, Gedanken gibt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Gegenwart in deinem Leben. Und ganz besonders erleben das Menschen in Verfolgungssituationen, wenn sie gehorsam und treu bleiben. Und das sehen wir auch an Stephanus, dem ersten Märtyrer, der während seiner Steinigung gepredigt hat, Jesus verkündet hat und dann den Himmel offen sah. Er war voll des Heiligen Geistes. Er sah den Himmel offen und Jesus auf dem Thron. Gehorsam ist immer eine gute Voraussetzung, um die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Wie erlebe ich persönlich den Heiligen Geist? Also am häufigsten tatsächlich durch Gedanken, Eindrücke und Bilder, die mir entweder was erklären oder aber auch Worte der Ermutigung für andere Menschen. Da spüre ich manchmal das, okay, jetzt habe ich einen Gedanken für jemand anderes, der kommt nicht von mir. Und ja, ich habe es auch schon körperlich gespürt und spüre es immer noch manchmal. Und zwar ist es bei mir oft so, dass ich anfange zu weinen. Und das allererste Mal war das so, das ist viele, viele Jahre her, da war ich in einer ganz anderen Lebensphase, war ich auf einem Kongress für Frauen und die Predigt hat mich so angesprochen und so abgeholt in so einer schwierigen Situation für mich, in einer Umkehrsituation, dass ich so berührt war von Jesus. Und als wir dann Worship gemacht haben, Anbetung gemacht haben, habe ich einfach die Gegenwart von Jesus gespürt, habe ich den Heiligen Geist gespürt und ich habe angefangen zu weinen und ich wusste nicht warum. Ich konnte nicht aufhören. Und ich war ziemlich verwirrt, weil ich das vorher noch nicht erlebt habe, aber ich hatte neben mir eine Pastorin, die da erfahren war, ich sagte, es ist okay, setz dich hin, lass es einfach geschehen. Und es war nicht, dass ich jetzt übermäßig glücklich war, da weint man ja auch, oder besonders traurig wäre oder Angst hätte, da weint man ja auch. So war es gar nicht. Es war einfach nur Friede in mir und Liebe zu Gott. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin und die Bibel lese und werde durch so einen Bibeltext berührt, fange ich immer noch an zu weinen. Oder ich bin im Gebet und ringe mit Gott um irgendwas und wenn ich dann spüre, okay, jetzt Gott ist da, fange ich an zu weinen. Ich kann das nicht, also ich meine, ich kann es schon kontrollieren, aber es ist nicht, dass ich es produziere oder so. Und ja, es ist einfach was mir dann auch gut tut. Und wo Gott sich drin verherrlicht. Und ich erlebe auch den Heiligen Geist, indem ich in Sprachen bete. Das ist ja jetzt auch sowas. In manchen Kreisen ist man ja der Meinung, dass das Gebet in Sprachen oder Zungengebet oder wie immer man das nennen will, vom Teufel kommt. Denn tatsächlich spricht man ja Worte aus, die man nicht versteht. Das ist überhaupt nicht so, dass man da in Trance ist oder so, sondern ich kann es stoppen, ich kann sofort aufhören und bin voll bei Bewusstsein. Ich verstehe nur nicht, was ich spreche. Und ehrlich gesagt ist es ziemlich einfach zu erkennen, aus welcher Quelle das kommt. Denn wenn ich in Sprachen bete, werde ich innerlich im Geist wirklich auferbaut. Mein Glaube wird gestärkt und meine Liebe zu Gott wird stärker und reiner. Und ich bete oft für euch, für diese Gemeinde, für diesen Stadtteil. Und ich hatte vor ein paar Wochen tatsächlich mal so den Gedanken, bete jeden Tag in Sprachen. Das ist, ehrlich gesagt, weil man ja nicht versteht, was man macht und man ist ja bei voll, ist es manchmal langweilig. Und insofern mache ich es zu Hause gar nicht so häufig, weil es jetzt nicht so, also es passiert ja nichts, es kommen keine Feuerflammen vom Himmel oder so. Und also stelle ich mir tatsächlich eine Stoppuhr und mache es einfach und bete in Sprachen für die Gemeinde. Und was ich merke ist nach einer Zeit, wie ich mich tatsächlich aufrichte, wie es leichter für mich wird und wie ich merke, okay, ich trage eine Last, die muss nicht ich tragen. Das ist die Last von Gott und der Heilige Geist betet in mir, für mich, Dinge, die ich gar nicht wissen kann, welche Gebete hier gebraucht werden und was er hier tun will. Und das ist eine Hilfe, das ist Auferbauung, das ist toll, dass wir diese Gabe haben. Und nein, es ist nicht, es kann nicht vom Teufel kommen, denn seine Macht ist begrenzt. Und ja, er erscheint manchmal wie ein Engel des Lichtes, aber das ist fake. Wisst ihr, der Teufel, der kann deine Wünsche befriedigen, aber er kann dir keine Freude schenken. Es ist ihm nicht möglich, weil er es nicht kennt. Er kennt Begierde, hat aber keine Ahnung von Liebe. Er kann dir Kontrolle geben, aber keine Sicherheit. Er kann dir sogar Probleme vom Hals schaffen, aber Frieden kann er dir nicht geben. Er kann dir Reichtum schenken, aber keine Erfüllung. Er kann dir Einblicke verschaffen, aber keinen Durchblick schenken. Er ist schlau, aber ohne Weisheit. Er kann dir Wissen vermitteln, aber keine Erkenntnis. Und er weiß, abzulenken und zu zerstreuen. Aber Ruhe findest du bei ihm nicht. Und du erkennst den Heiligen Geist an der Frucht in deinem Herzen, eben an der Liebe, an der Freude, an Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Du erkennst an diesen Gaben auch den Geber. Und noch ein wichtiger Punkt. Der Heilige Geist ist uns nicht zur Selbstoptimierung gegeben. Es ist nicht der Auftrag des Heiligen Geistes, uns ein besseres, komfortableres, einfaches, erfolgreicheres oder reicheres Leben zu ermöglichen. Im gewissen Sinn ist es genau das Gegenteil. Denken wir an Paulus, der von irgendeiner Schwäche geplagt war, von der wir gar nicht wissen, war es eine Krankheit oder irgendwas anderes, und der von dieser Schwäche befreit werden wollte oder geheilt werden wollte. Und dann sagt Jesus zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Also Jesus nimmt nicht immer die Schwachheit von uns, nicht immer die Krankheit von uns, aber in unserer Situation, in unserer Schwachheit ist er mit seiner Gnade und mit seiner Kraft wirksam durch seinen Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, damit die Gemeinde Jesus erbaut und ermutigt wird, damit Gottes Reich gebaut wird, dass Gottes Reich kommt, dein Reich komme, dass Menschen Jesus erkennen und dass wir im Gehorsam, in der Hingabe, in der Umkehr, auf diesem Weg, dann auch Heilung für uns erleben und ganz viel Leben zu finden ist. Das liegt einfach in der Natur des Geistes und in der Liebe Gottes. Und natürlich darf man auch um eine Wohnung und einen Parkplatz oder ein neues Handy bitten, wenn man das braucht. Denn wir dürfen ja alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir hier in unserer Gemeinde, in der Christuskirche, können nichts ohne Jesus tun. Und Gott sei Dank, wir haben die Gabe des Heiligen Geistes. Wir müssen es nicht ohne ihn tun. Er sendet uns seinen Geist. Das ist die Verheißung. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Leben Jesus übergibst, bekommst du den Heiligen Geist. Und lass uns lernen, immer mehr in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Uns immer mehr danach auszustrecken, nach diesen Gaben, die er geben will. Und ich liebe dieses Gebet der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, wo wir eben schon gehört haben, dass da dieses Erdbeben war, wo diese Gemeinde betet: Hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Zeichen geschehen. Lasst uns das zu einem Gebet machen für diese Gemeinde. Und Paulus schreibt einmal an Timotheus, das war ja sein Schüler, sein Jünger, genau in diesem Zusammenhang mit Heiligen Geist, diesen Satz: Ich erinnere dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Also wieder, natürlich hatte Timotheus den Heiligen Geist. Und Paulus erinnert: Hey, nutze die, wachse in dieser Kraft, wachse in der Kenntnis, strecke dich danach aus. Denn wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, da war es nämlich, Timotheus hatte mit Furcht zu kämpfen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Erwecke die Gabe Gottes in dir. Jesus hat uns nicht als Weisen zurückgelassen. Wir müssen es nicht allein schaffen. Auch wo du gerade, auch wenn wir jetzt nicht an Gemeinde denken, auch zu Hause, wenn du deine Not, deine Ängste, du musst es nicht alleine schaffen. Wir dürfen das in und mit der Kraft des Heiligen Geistes tun. Und wir dürfen um diese Kraft beten. Wir dürfen um die Hilfe von Jesu beten. Und mit der gleichen Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt Gott in uns. Diese Verheißung gilt für dich, auch gerade vielleicht, wenn du dich heute kraftlos fühlst oder schwach fühlst. Und wir können auch nach dem Gottesdienst füreinander beten und segnen, uns gegenseitig Kraft zusprechen. Das machen wir auch oft. Heute müssen Theo und Maria leider früher weg. Aber jeder von uns hat ja auch den Heiligen Geist. Wir können alle füreinander beten. Da braucht es keinen besonderen, braucht es nur den Mut. Und dann wirkt Gott dazu.